Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In der heutigen Folge geht es bei uns um das Thema postpartale Depressionen. Dazu habe ich mit Janine Rutschmann und Melanie Walter geredet. Sie arbeiten bei Herz an Herz und sind beide selber von postpartalen Depressionen betroffen gewesen. Die Geburt eines Kindes wird mit vielen Erwartungen auf ein sehr freudiges Ereignis und eine Zeit voller Geborgenheit und Glücksmomente in Verbindung gebracht. Und trotzdem bedeutet die Geburt oder besser gesagt die Zeit danach schweizweit für rund 15% von allen Frauen den Absturz in eine grosse Krise. Sie erleiden eine postpartale Depression oder sogar eine Psychose. Das sind jährlich ca. 13'000 Betroffene schweizweit. Auch Väter können daran erkranken. Ganz klar abzugrenzen von einer PPD ist dabei der sogenannte Baby Blues. Der betrifft 50-80% der Frauen 2-4 Tage nach der Geburt und verschwindet meistens so schnell wieder, wie er gekommen ist. Trotzdem ist das Ganze immer noch ein Tabuthema. Die meisten Frauen und Männer leiden still. Die Erwartungen an die Eltern, dass sie glücklich und zufrieden sein und alles auf die Reihe bringen, sind hoch. Sei es durchs Umfeld, Gesellschaft oder auch von den Betroffenen selber. Viele wissen nicht, dass sie an einer behandelbaren Krankheit leiden. Betroffene stoßen auch oftmals auf ein grosses Unverständnis und hören Sätze wie «Es ist uns allen so gegangen» oder «Jetzt tu doch nicht so». Durch das wird das Leiden der frischgebackenen Eltern unnötig verlängert. Die Risikofaktoren, um an einer postpartalen Depression zu erkranken, sind sehr vielfältig. Es gibt körperliche Ursachen wie hormonelle Veränderungen, genetische Veranlagung, Blutdruckschwankungen oder einen gestörten Schlaf. Dazu kommen psychische Ursachen, Ursachen rund um die Geburt, Ursachen im Umfeld wie fehlende Unterstützung und ein unruhiges Wochenbett und, wie vorher schon erwähnt, gesellschaftliche Ursachen. Treffen kann es aber jeder, egal wie gut man vorbereitet ist auf den neuen Lebensabschnitt. Genauso vielfältig wie die Ursachen sind auch die Symptome von postpartalen Depressionen. In diesem Podcast hörst du zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Wir nutzen die Gelegenheit, um am Tabuthema PPD entgegenzuwirken. Am Schluss dieser Folge und auch in den Shownotes findest du diverse Links mit Hilfsangeboten. Unter anderem gibt es einen kurzen Fragebogen, wo du testen kannst, ob auch du betroffen bist. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sehr persönliche Geschichten sind. Falls du Mühe hast und es gerade nicht vertreibst, Sachen über psychische Erkrankungen, Kindsverlust oder schwierige Geburten zu hören, dann los bitte nicht weiter oder verschiebe es auf den Zeitpunkt, wo es besser passt. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei bist und uns zuhörst. Janine und Meli, heute darf ich mit euch zwei ganz speziellen Podcast aufnehmen. Es ist für mich nämlich das erste Mal, dass ich nicht nur ein, sondern gerade zwei Gäste habe. Und ich danke euch vielmals, dass ihr da seid und bereit sind, mit mir über das Thema postpartale Depression zu reden.
Danke vielmals. Ich freue mich auch mega fest und bin gespannt auf den Podcast. Und ich hoffe, dass wir ganz vielen Frauen können gute Sachen weitergeben und auch helfen, wenn sie auch betroffen sind.
Ja, danke vielmals. Ich schließe mich hier an, der Gia. Und hoffe auch, dass wir hier da etwas aufklären dürfen und auch so ein bisschen ein Tabuthema eben nicht mehr so enttabuisieren, wie auch immer.
Genau. Ich glaube, bevor wir anfangen, wäre es gut, wenn jede von euch sich kurz vorstellen würde, also einfach, wie viele Kinder ihr habt und in welchem Rahmen ihr betroffen gewesen sind von postpartalen Depressionen.
Also, ich bin Melanie Walter. Ich habe drei Kinder, zwei an der Hand und ein Sternenkind, Die Lena ist 9 in der 4. Klasse und der Nilio ist 5 im 2. Kindesjahr. Und der Pfüdi, der ist im 2014 verstorben. Genau, und ich habe grundsätzlich nicht eine postpartale Depression gehabt, sondern ich habe eine bipolare Störung. Das ist eine Grunderkrankung, die ich mitbringe. Und habe durch den Verlust von Pfüdi eine schwere Phase gehabt, Depression und postpartal, kann man auch sagen. Also es war so undefiniert gewesen eigentlich. Und habe dann nachher nach dem Nelio, wo ich eigentlich gemeint hatte, sei jetzt alles gut und wunderbar, hat es mich voll wieder verstrichen. Mm. Und hatte eigentlich postpartale Depression im Rahmen von meiner bipolaren Störung gehabt. Und hatte auch, also ich habe, schlussendlich bin ich 2 Mal schon in der Klinik gewesen.
Ich bin Janine, Janine Rutschmann, bin von Sennhof und ich habe 2 Kinder. Milo, der ist jetzt 5. Und der Remi, der ist jetzt gerade jährig geworden. Ich bin bei beiden Kindern auf eine andere Art betroffen gewesen. Bei Milo habe ich wirklich schon, ich sage jetzt mal, 3 Wochen vor der Geburt hat es angefangen, ist eigentlich wirklich eine mega heftige postpartale Depression gewesen von den Hormonen, schon ein bisschen vor der Geburt und nach der Geburt mega heftig. Und beim Remi war es anders gewesen. Da war eigentlich die Geburt mega gut gewesen. Und dann hat sich das einfach so durch die ganze anstrengende Zeit am Anfang und Stress und alles entwickelt und ist dann eigentlich eine postpartale Erschöpfungsdepression, / Burnout gewesen. Mhm.
Ich möchte gerade noch eine erste Information da lassen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar reden wir in diesem Gespräch bewusst über postpartale Depressionen oder werden es vielleicht auch als PPD abkürzen und nicht über postnatale Depressionen, wie es heute oft noch genannt wird. Postnatal bezeichnet nämlich alles, was das Baby nach der Geburt betrifft und postpartal betrifft die Mami. Bevor wir nachher in die Zeit eintauchen und ihr uns erzählt, wie das alles tatsächlich abgelaufen ist als Betroffene von PPD, möchte ich noch ein bisschen über die Zeit vor der Geburt oder vielleicht sogar vor der Schwangerschaft mit dir reden. Man weiss ja heute, dass postpartale Depressionen jede Frau kann treffen, egal ob sie vorher schon betroffen war von psychischen Leiden, egal ob es ein Wunschkind ist oder nicht, egal welchen sozialen Status jemand hat. Aber gleich gibt es ja gewisse Risikofaktoren, die so darauf hinweisen können oder wo man dann im Nachhinein kann sagen kann, ja, man hätte es erahnen können. Meli, magst du uns ein bisschen erzählen, hat es bei dir schon während der Schwangerschaft Anzeichen gegeben, dass du jemals betroffen sein könntest? Oder bei dir ist es jetzt nochmal eine andere Situation eben mit der bipolaren Störung, dass du wie ja, eigentlich schon ein bisschen in dem Ganzen drin gewesen bist? Oder hat sich das erst dann nachher weiterentwickelt? Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wie es zu dem Zeitpunkt gerade war für dich.
Also bei mir war es so eh speziell gewesen, weil bei der Lena, also bei meiner ersten Schwangerschaft im 2013, habe ich alle Medikamente, die ich genommen habe, auch abgesetzt, sobald ich gewusst habe, dass ich einen positiven Schwangerschaftstest hatte. Also das war mit den Ärzten abgesprochen gewesen. Und ich hatte eine völlig geniale Schwangerschaft mit ihr. Es ist mir wirklich gut gegangen. Nachher ist sie auf die Welt gekommen. Eine lange Geburt, aber eine okay Geburt. Ich musste aber im Spital entbinden, weil sie haben sie mit der Sauglocke geholt und sie ist recht weit oben gelegen. Und das mit dem Geburtshaus hat nicht geklappt, weil sie in der 37. Woche noch gut geschaut hat.
Mm, ja.
Genau, bin dann nachher aber ins Wochenbett, also wo die Lena irgendwie ein paar Stunden alt war, sind wir mit dem Auto ins Geburtshaus, nicht ins Wochenbett, gefahren und haben dort ein paar Tage verbracht im Teralta in Lozerno, wo wir dort gewohnt hatten. Und nachher konnte ich sie stillen und uns ist es wirklich gut gegangen. Ich war auch medikamentenfrei gewesen und bin dann eben ziemlich schnell, also im Dezember, sie ist im April auf die Welt gekommen, und im Dezember bin ich dann bereits wieder schwanger gsi mit dem Pfüdi. Und das ist mir auch noch gut gegangen. Ich hatte aber Nackenfaltentest vom Pfüdi, dicke Nackenfalten Bescheid gehabt. Und dann ist es also losgegangen mit dem ganzen Stress. Wir haben Voruntersuchungen gemacht und so weiter. Und schlussendlich haben wir uns entschieden, weil er ein Nierenleiden hatte, und nicht lebensfähig gewesen wäre, dass wir ihn gehen lassen. Und er ist am 6. April auf die Welt gekommen. Die Lina noch nicht einmal jährig. Ich war nicht einmal mehr fähig gewesen, auf mich selber zu schauen. Also ich musste dort bei meiner Mami wohnen. Ja, also es ist wirklich, wenn das eigene Kind den ersten Schritt macht mit etwa 14 Monaten und auf einem zukommt strahlend und du liegst nur am Boden und brüllst und hast das Gefühl, du kannst nicht einmal mit der Tochter geniessen, die lebt. Und ja, es war mega schlimm gewesen. Und ich habe mir aber Hilfe geholt, weil ich wusste, mein Papi hat eben schon eine bipolare Störung gehabt und sich das Leben genommen damals, als ich 10 Jahre alt war. Und ich wusste für mich selber, ich wollte das nicht in der Lena, in meinem Kind antun. Dass es mir so scheiße geht und auch meinem Mann nicht. Und beim Nelio, er ist ja der 4 Jahre nach dem Pfütti auf die Welt gekommen. Also bin ich 3 Jahre später schwanger geworden. Dort war die Schwangerschaft auch krass gewesen. Also eine brutale Angst, immer so die Phasen. Ich gewusst habe, 3 Monate Nackenfaltentest, das ist gut, okay, durchschnaufen. Und die ganze Schwangerschaft war wirklich so ein U und Aber der Gefühle. Also das hat man ja normal sowieso. Aber bei mir war das wirklich ganz krass gewesen. Und ich habe den letzten Monat, alles, was ich wollte, ist, dass der Nelio jetzt auf die Welt kommt und dass ich den gesund in der Hand habe. Und habe das auch viele Sachen so jetzt im Nachhinein gemacht, wo ich jetzt würde sagen, wie blöd bist du, wieso hast du das eigentlich gemacht? Also ich hatte einen Pädiater, noch gehabt, der gemeint hat, ich muss wegen dem Medikament aufpassen beim Stillen. Und habe irgendwie dann halt einen Monat bevor ich, oder 3 Wochen bevor der Nelio auf die Welt kam, habe ich noch das eine Medikament abgesetzt, Knallauffall, weil ich unbedingt wollte stillen. Und das war so ein bisschen der Todesschuss gewesen. Also ich weiss nicht, ob man Medikament erwähnen kann.
Ja, darfst du, wenn du das möchtest.
Ja, also es ist ein Cipralex, es ist ein Antidepressiv und das tut man normalerweise ganz langsam ausschleichen. Und wenn man das eben einfach so, die sind schon nur 5 Milligramm, aber wenn man das Knallauffall absetzt, 3 Wochen vor der Geburt, das ist grundsätzlich so ein Todesschuss per se gewesen.
Aber durch die Schwankungen extrem, die du gehabt hast, bist du wahrscheinlich auch recht noch krasser im Zeug rein gewesen. Hast du auch nicht so rational irgendwie gedacht, oder?
Nein, und der Fokus, der totale Fokus war wirklich drauf gewesen. Also eben die Lina ist ja nebendran hergelaufen. Also wir haben dort auch noch gezügelt auf Winterthur. Ich habe mein ganzes Umfeld verloren. Das sind auch ja Themen, die beitragen, oder? Und ja, eben schwanger. Und es ist wirklich... ich habe mir so ein bisschen den Todesstoss selber gegeben. Und ich hatte auch keinen Psychologen mehr, der mich betreut hat. Weil die ich hatte, die ist auf Boston gegangen. Und wir haben schon noch geskypet und so, aber es ist so richtig, das ist bei mir eh mega gefährlich, weil man mir das Netz wegnimmt. Und das war mir damals noch nicht so bewusst gewesen. Und ja, so ist es grundsätzlich dann schon wie vorgeplant oder vorgegeben.
Aber in dem Moment hast du es nicht realisiert, sondern es ist jetzt einfach das, was du im Nachhinein kannst sagen, hey, Nachhinein. Eigentlich ist es so klar gewesen.
Richtig. Also ich habe ja mega viel gelernt in den letzten 5 Jahren wieder über mich. Und habe ja auch eben seit 2,5 Jahren jetzt hier arbeiten und nochmal mehr gelernt. Also wenn ich die Tour zurückdrehen könnte, würde ich natürlich manches ganz anders machen. Aber das sind alles Lebenserfahrungen.
Und eben in dem Moment hast du wirklich, man kann es ja dann auch nicht beurteilen oder irgendwie sagen, hey, ich laufe da in etwas rein oder so. Darum passieren diese Sachen ja eben.
Richtig. Und wenn du in der Situation inne bist, dann kannst du es meistens fast nicht mehr aufhalten. Außer du hast eben professionelle Hilfe.
Was du zu diesem Zeitpunkt aber nicht gehabt hast?
Das habe ich nicht gehabt, weil ich eben den Ort gewechselt habe. Und vor allem habe ich gedacht, das war auch immer mein Gedanke gewesen, wenn das zweite Kind, wenn der Nelio gesund auf die Welt kommt, dann ist alles super.
Es war wie so bis zu dem Punkt an gedacht, oder? Ja. Weil das war ja deine grösste Angst gewesen und in dem Fall wie so das grösste Ziel. Und es wird dann wie nicht weiter im Kopf geplant oder so, oder?
Nein, und auch eben, was es dann heisst, 2 Kinder zu haben. Also das hat Gia sicher gemerkt, oder? Wo du deine Erschöpfungs-Postpartalika hast. Mega. Das ist einem nicht bewusst und das sagt einem niemand und das weiss man nicht.
Tja, wie war es bei dir? Hat es auch gewisse Anzeichen gegeben, wo du im Nachhinein mindestens kannst sagen, man hätte es ahnen können?
Also Anzeichen, ja, im Nachhinein kann ich mir schon vorstellen, wieso es dazu gekommen ist, aber ich würde sagen, so definitive Anzeichen hat es nicht gegeben. Bei Milo war es so, dass ich ungewollt schwanger geworden bin. Also er ist eigentlich ein Pillenkind. Ja, er ist mit den Pillen noch eigentlich entstanden. Und wir sind beide mega jung gewesen, 24, sind noch, nein, nicht einmal 24, 23, ist ja gleich. Auf jeden Fall sind wir noch an Ausbildungen gewesen und noch voll im Partyleben und noch ganz andere Pläne gehabt. Und dann, ja, ich habe dann auch erst nach über 3 Monaten gemerkt, dass ich schwanger bin. Mir ist es mega gut gegangen. Aber irgendwie sind dann meine Tage nicht mehr gekommen und so. Und dann habe ich dann gedacht, jetzt muss ich mal schauen, ja. Und dann habe ich da das 3-monatige Kind gesehen. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das war schon ein heftiger Moment gewesen. Aber ich habe von Anfang an gewusst, mal das Kind, das behalte ich, das bleibt bei mir. Und wir haben uns dann dafür entschieden. Und ja, also mir ist durch die Schwangerschaft mega gut gegangen, wirklich. Ich bin fit gewesen. Ich habe natürlich eben, bin immer Partys und so. Dementsprechend gesund gelebt, laufen und alles. Und dann in den letzten Wochen eben hat es angefangen, dort hat es mich, ich nehme an, es war auch von der Hormonänderung gewesen, vor der Geburt. Ich meine, ich habe eben über 12 Jahre Pille genommen. Ich sage mal, meine Hormone sind immer gleich stabil gewesen. Ich habe das nicht gekannt, wie eine Hormonschwankung ist. Jetzt im Nachhinein denke ich, es hat viel mit dem zu, es hat mich richtig heftig in Sessel gedrückt, sage ich mal. Und dann ist sicher auch mal die Gedanke gekommen, hey, ich komme ein Kind über. Was muss ich eigentlich machen? Kann ich Mutter sein? Wie geht das? Ja, genau. Und beim Remi, der war ein Wunschkind und wir haben uns mega gefreut und ich bin auch mega schnell wieder schwanger geworden. Und ja, also die Schwangerschaft war eigentlich, ich sage jetzt mal, okay gewesen. Am Anfang ist es mir recht gut gegangen. Dann habe ich schon immer wieder ein Phasen gehabt, wo ich so, ja, ich sage jetzt schon mal ein bisschen, nicht gerade depressiv, aber ein bisschen Verstimmungen gehabt habe und irgendwie auch mega Angst amix. Ich habe dann auch zu der Mary gesagt im Geschäft, hey, nein, und ich habe Schiss, dass wieder die Depression kommt, ich will das nicht mehr. Und ich habe mir auch immer gesagt, nein, das kommt nicht mehr. Und beim zweiten ist es anders, mir geht es jetzt gut, ich bin dem Mami-Ding rein, eben, ich arbeite da, ich bin Herz an Herz und habe so viel gelernt und gemacht. Und jetzt passiert das nicht mehr. Aber die Angst war natürlich immer ein bisschen da gewesen. Ja, es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich schon eine gute Schwangerschaft gewesen, aber sicher mit ein bisschen Vorgeschichten, sage ich jetzt mal. Und die Geburt war dann mega gut gewesen. Also die war super gewesen beim Remi. Auf das kommen wir dann noch zurück.
Genau. Also 2 völlig unterschiedliche Geschichten oder Vorgeschichten von einer PPD. Wichtig da dazu zu sagen, ich habe es vorher schon erwähnt, es ist wirklich alles möglich. Also PPD kann sich nicht nur mit ganz verschiedenen Gesichtern zeigen, sondern wirklich auch die Lebensumstände sind statistisch gesehen nicht wirklich massgebend. Natürlich gibt es gewisse Risikofaktoren. Es kann also jeder treffen und die Anfangsphase von einer PPD kann sich so unterschiedlich zeigen. Darum ist es so schön, dass wir heute gerade 2 Gäste haben, die eben genau so unterschiedliche Geschichten haben. Also wie quasi als Sinnbild dafür, dass die Erfahrungen mit PPD so unterschiedlich sein können. Ihr habt jetzt beide schon so ein bisschen erzählt, wie es vor der Geburt war. Es nimmt uns natürlich Wunder, wie es sich nachher weiterentwickelt hat. Vielleicht magst du gerade zuerst schnell erzählen, Janine. Wann ist bei dir der Zeitpunkt gekommen, wo du oder vielleicht jemand in deinem Umfeld gemerkt hat, hey, jetzt da stimmt wirklich etwas gar nicht mehr?
Also bei Milo war es so, er war ein Kaiserschnitt leider, er war Steißlag und ich war dort im KSW. Jetzt weiss ich, dass ich bei ihm auch schon hätte auf Frauenfeld können. Der Remi war nämlich auch Steißlag, ist dann natürlich im Frauenfeld auf die Welt gekommen, da kommen wir auch später noch darauf zurück. Und bei ihm ist es wirklich, also ein paar Stunden nach der Geburt ist es mir gut gegangen. So das erste Mal das Baby auf mir und alles war mega schön gewesen. Und er war auch ganz friedlich gewesen, wirklich die Ruhe selbst, zum Glück. Und dann ist es losgegangen mit den Hormonen. Also wirklich, ich habe ganz schlimme Zustände, Gedanken in mir gehabt, irgendwie als wäre ich ein Junkie oder so. Keine Ahnung, bin ich noch nie gsi. Wirklich ganz banal. Ich habe, glaube ich, 3-4 Nächte wirklich nichts. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe immer gesagt, sie müssen nehmen, es geht nicht. Und,
also noch im Spital ist das dann?
Das war noch im Spital, ja. Genau. Sie haben dann auch die andere Mutter aus meinem Zimmer genommen, dass ich allein sein kann. Und dort haben dann wirklich auch alle gemerkt, also es ist dann auch eine Psychiaterin gekommen vom Spital. Sie haben mir dann auch Antidepressiva gegeben. Und ja, mit dem Stillen ist eigentlich alles ja, okay gewesen. Also sie haben mir zwar Stillhütchen gegeben und Pumpe angestellt, wo ich jetzt weiss, das wäre nicht nötig gewesen. Aber das hat eigentlich alles funktioniert. Der Milo hat getrunken, er war wirklich mega zufrieden gewesen, hat eigentlich gar nicht brüllen gross. Und was ich muss sagen, die Liebe zu ihm war mega da gewesen. Also ich habe ihn mega geliebt und herzlich gefunden. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut für ihn. Der hat etwas Besseres verdient, ich kann doch nicht auf ihn schauen. Obwohl ich irgendwie auch gewusst habe, mol, ich kann das, aber irgendwie so, als hätte ich so eine Maske vor mir. Es war grässlich und ich war nur am Brüllen. Ja.
Ich glaube, das ist aber auch noch eins so von der Klischee, habe ich jetzt also in der Vorrecherche gesehen, dass oftmals, wenn es so um postpartale Depressionen geht, dass wie dann so der Titel irgendwie postpartale Depression, irgendwie, wenn man das Kind nicht lieben kann oder so. Dabei ist das einfach etwas, was passieren kann, oder wenn man das Kind wie nicht annehmen kann oder nicht lieben kann. Das ist natürlich kann das ein Symptom sein von einer Postpartaldepression. Es muss aber überhaupt nicht so sein. Also nur weil man das nicht hat und sein Kind mega liebt und gleich mega happy ist jetzt in Bezug aufs Kind mindestens, heisst es nicht, dass man keine postpartale Depression hat.
Nein, weißt du, nicht. Ja, definitiv. Also ich finde, das hat auch gar nichts mit dem zu tun. Das kann natürlich auch noch dazu kommen. Das kann aber auch sein ohne Depression, oder? Wie du sagst, das ist völlig individuell. Nein, die Liebe war bei mir wirklich immer da gewesen, von Anfang an. Aber halt, ja, ganz viel schlechte Gefühle gegenüber mir vor allem eigentlich, nicht gegenüber dem Milo. Mir hat es wie leid da, dass er jetzt da mein Kind muss sein und ich bin so schlecht und bin so, ja, nicht glücklich auch. Ich habe das Gefühl, ich muss glücklich sein. Man muss doch, das sieht man doch immer überall im Fernsehen und in den Heftchen, hey, du kommst ein Baby, du musst happy sein. Aber so ist es eben meistens nicht. Oder vielleicht auch schon, aber...
Nein, ja. Ich glaube, das ist auch sehr ein grosses Klischee, dass einfach alles so toll ist und so gut. Ich meine, auch, das ist einfach nicht immer so. Das kann bei niemandem immer so sein. Also, das ist definitiv so und gleich gibt es ja dann noch so die Spanne eben zwischen, man ist jetzt wirklich in einer postpartalen Depression und wie, wenn du jetzt keine hast, jeder hat dann mal einen schlechten Tag, so. Aber ich glaube, dann eben in der postpartalen Depression erzählst du uns jetzt sicher gerade noch, da geht es schon noch in ein anderes Extrem dann auch rein.
Ja, und ich habe auch, also was mich auch mega überfordert hat, und das kann ich allen ans Herz legen, macht wirklich mit dem Besuch das so, wie es für euch stimmt. Bei mir sind alle reingerasselt und das hat mich total überfordert. Ich wollte niemanden sehen, ich wollte nur meinen Partner sehen und meine Mami und alle anderen nicht. Und sind natürlich einfach alle gekommen, weil es der erste Enkel und Urenkel und weiss auch nicht, was war. Und das ist...
Erste Kollegin wahrscheinlich auch in unserem Alter, die überhaupt das Kind bekommen hat.
Genau. Ja, voll. Und klar ist sie ja eigentlich herzig, aber das hätte ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Das hat mich nur noch mehr mitgenommen. Dann eben, mir ist es eh nicht gut gegangen.
Auch ein Risikofaktor, ein unruhiges Wochenbett mit sehr viel Besuch, wo man noch dort Staub saugen und dort einen Kuchen anstellen und dort ein paar Chips auf den Tisch tun und ein paar Kaffees rauslassen.
Also bei mir ist es, mal daheim ist es auch noch so ein bisschen gewesen, aber dort noch im Spital,
ja.
Und das hat mich schon mega... Ich habe dann wirklich gesagt, jetzt muss der Dani den Milo nehmen und runtergehen. Ich brauche meine Ruhe, es geht nicht. Ja, und dann... ich habe dann Medikamente bekommen, bin dann auch mit der Psychiatrie sozusagen verbunden worden, habe dann auch dort eine Psychologin bekommen in der Poliklinik, die ist gerade neben dem Spital. Ganz eine liebe, tolle Frau. Und ich bin dann... Ja, ich hatte auch mega Mühe gehabt. Genau, mir hat die Narbe mega weh da. Ich habe, glaube zwei oder fast drei Tage noch einen Katheter gehabt, wirklich fast nicht können aufstehen, geschweige denn laufen, selber aufs WC, eben alles so Sachen. Das trägt natürlich auch noch zum Unwohlsein bei, sage ich jetzt mal, bis ich dann mal richtig duschen und so. Das habe ich irgendwie mega schlimm gefunden, weil ich sonst ja, ein Mensch bin, der sich immer gerne bewegt hat und gemacht hat. Und dann sind wir, ja, glaube nach 7-8 Tagen sind wir dann heim. Und dann habe ich mich wirklich mega gefreut auf daheim. Und ich habe gedacht, hey, mal, daheim tut mir jetzt mega gut. Und es war dann auch so gewesen, wir sind daheim angekommen und ich habe mich wirklich das erste Mal wieder ein bisschen wohl gefühlt und nicht mehr so mega depressiv. Und daheim bin ich dann ein bisschen oben runtergekommen. Ich habe aber dann natürlich auch Medikamente gehabt, bin dann auch zu der Psychologin. Und es hat sich aber dann eigentlich recht gut eingependelt. Ich habe dann so, ich sage mal, 2-3 okay Wochen gehabt, habe aber wirklich, ich hatte zum Beispiel so Angstzustände gehabt, um mit ihm allein rauszugehen. Mhm. Ich habe mich wie nicht getraut, mit ihm allein rauszugehen. Ich bin nur immer am Abend raus, wenn der Dani kam. Ich hätte nie können mit ihm allein im Bus gehen. Geschweige denn irgendwie abmachen, es hat mich alles überfordert.
Was waren deine Ängste in diesem Moment?
Ich kann es dir wie nicht richtig beschreiben. Es ist ganz komisch, irgendwie, dass im Bus dass irgendwie der Wagen irgendwo einhängt und dann das Baby rausgeht. Oder
und allein wärst du dann wie überfordert.
Genau. Und ich wäre allein und hätte keine Hilfe. Ich wäre nicht beschützt gewesen. Also ich habe eigentlich so mega den beschützten Rahmen gesucht und immer wollte, ich sage jetzt mal, eine vertraute Person um mich, Familienmitglied oder eben der Dani.
Das ist ganz klar auch ein Symptom von einer Postpartaldepression. Das sind so übertriebene, sage ich jetzt, nicht, dass ich deine Gefühle abspielen möchte, aber so Angst vor mit dem Kind allein sein, mit dem Kind rausgehen, das Kind beschützen wollen. Das ist auch so eines der Symptome, wo ganz klar auch Ärzte sagen, das geht genau schon in die postpartale Depression rein.
Ja, das war wirklich extrem gewesen und auch schade, weil eigentlich würde man ja gerne raus. Daheim geht einem ja noch mehr Decke auf den Kopf.
So ein Teufelskreis eigentlich.
Ja, total. Und irgendwie genau, ich wollte eigentlich unbedingt trägen. Ich habe mich nicht getraut, ihn einbinden. Ich dachte, wenn etwas passiert, was mache ich dann? Und für mich war es mega erschreckend, eigentlich auch, mich selber so wahrzunehmen, weil ich bin eigentlich als Mensch gar nicht so.
Ja, du bist voll die Selbst... Also ich kenne dich ja gut und du bist voll so die Selbstbewusste und lässt dich jetzt auch nicht von jedem, weißt, so etwas sagen.
Ja, so. Nein, eben eigentlich nicht. Und ja, wie du sagst...
Könntest du dich auch wehren oder irgendwie, wenn jetzt etwas passieren wird, oder...
Voll, aber ja. Dort, das, ja, wie sich das dann ändern kann, eben durch so...
Mega.
Das ist mega krass, wirklich. Und was ich muss sagen, dann ist es ja ein bisschen so weitergegangen und irgendwann habe ich einfach in meinem Inneren gefunden, hey, jetzt, ich muss etwas machen. Es geht nicht mehr so weiter, so will ich nicht leben. Das will ich nicht für mein Kind und das bin nicht ich. Das geht nicht. Und dann, wie, ja, es ist so wie vielleicht ein Zufall gewesen, sind wir mal richtig stark gefahren und dann sehe ich in See so ein Fitnessstudio. Just Woman ist gestanden. Und ich habe gedacht, dort muss ich hin. Einfach wie so. Und dann habe ich am Dani gesagt, hey, ich wünsche mir, glaube ich, einen Gucci. Ich muss, glaube ich, einfach ein bisschen Sport machen und unter Frauen. Dann habe ich gesehen, dass die Kinderhüte haben und so. Dann habe ich dort ein Abo gelöst. Das war so gewesen, als der Milo ist knapp 3,5 Monate war. Und dann bin ich wirklich jeden Tag in das Fitness. Morgen und am Nachmittag. Und dort an habe ich mich getraut. Ich wusste, ich muss nicht im Bus, ich kann dort vorne laufen von mir daheim mit dem Kinderwagen oder mit der Trage. Und dann habe ich wirklich Sport gemacht wie eine Blöde. Aber es hat mir so gut getan. Und ja, ich würde sagen, nach 3 Monaten ist es mir wirklich wieder sehr, sehr gut gegangen. Ich habe dann natürlich durch das, ja, auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Bin mit anderen Mamis zusammen gewesen. Ich hatte ja wirklich in meinem Umfeld niemanden, der Mami ist. Ich war die Erste gewesen. Alle waren noch ganz in einem anderen Lifestyle gewesen. Und das hat mir mega gut getan. Das hat mich, das und sicher auch noch Psychologin, aber der Sport hat mich wirklich aus dieser Krise bei Milo rausgeholt. Und dann, als mir dort schon viel besser ging, habe ich dann gefunden, so, jetzt möchte ich wieder arbeiten. Dort war er dann so 9 Monate. Dann konnte ich dann einrichten mit den Grosseltern und dem Dani. Und dann bin ich dann auch wieder 2 Tage arbeiten. Und ab dort ist es eigentlich wieder bergauf gegangen. Ja.
Also hat das auch aber gut getan, um rauszukommen in dem Sinn?
Mega, aber ich muss sagen, wirklich dort, als ich mich entschieden habe, zum Anfang Sport zu machen, hatte ich nochmal eine Phase. Und wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiss nicht, wie ich am Morgen aus dem Bett rausgekommen bin und mich aufgerafft habe, um die Sportkleider anzulegen, mein Kind wickeln und mich dort anzuschleppen.
Ich habe gerade Hühnerhaut, weil ich stelle mir das ehrlich gesagt stressig vor. Also ich hätte das niemals geschafft. Und ich weiss noch, ich habe dich dort auch mega bewundert, wie viel Mal, dass du das einfach geschafft hast, weil ich habe gar nichts geschafft. Also, und ich habe jetzt nicht irgendwie diagnostizierte postpartale Depression, sondern weil es einfach so viel ist am Anfang. Es ist einfach viel. Also, weißt du, so das Kind parat machen, eben dich selber irgendwie noch wenigstens einigermaßen parat machen, aufstehen, aufraffen, ich meine, das braucht viel.
Ja, mega. Danke vielmals. Aber ich habe das gebraucht. Ich habe gewusst, ich muss es so machen, vielleicht der Stress dazugehört, aber das baut mich wieder auf. Ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht, sage ich mal, weißt, so ein bisschen ruhiger und so, aber also gewünscht.
Ja, aber es hat dich wie positiv gehabt, weißt, vom Sport her, dass irgendwie noch gewisse Hormone ausgeschüttet worden sind, die dir irgendwie mega gut getan haben und so. Also weißt, das ist jetzt nicht einfach nur so, ja, haben wir ein bisschen Sport gemacht oder so.
Nein, eben, es hat mich, also es ist ja, ich habe dort wirklich, ja, es sind ganz verschiedene, so Zumba und Piloxing und all das Zeug. Ich sage jetzt mal, so viel Verschiedenes und Yoga und all das Zeug. Ich bin dort das erste Mal so, ich sage zu der Achtsamkeit auch noch gekommen, durch all die Kurse, die ich eben besucht habe, jeden Tag. Ja, und eben durch das bin ich dann eigentlich so langsam, Schritt für Schritt, aus dieser postpartalen Depression wieder rausgekommen. Ich habe dann auch ich sage mal, ja, so nach 2 Monaten Sport habe ich dann schon wieder Medikamente angefangen absetzen, mit der Psychologin zusammen.
Also du hast dort Antidepressiva bekommen gehabt,
genau,
für die postpartale Depression.
Genau, also sie haben mich ja dann wirklich schon im Spital gerade, eigentlich am zweiten Tag.
Genau, die hast du dann nachher durchgenommen bis, eben bis 2 Monate.
Genau. Das war übrigens auch das Ziprolex.
Ja.
Genau, ich hatte auch das Ziprolex. Und ja, ich habe dann das abgesetzt, dann habe ich eben angefangen zu arbeiten und dann ist es mir stetig eigentlich besser gegangen. Und ich bin auch so ein bisschen ins Muttersein gekommen, habe Freundinnen gefunden. Genau, dann ist es mir eigentlich ja, wieder gut gegangen. Und dann sind, was sind? Etwa 3,5 Jahre vergangen. Und dann, ja, oder 3 Jahre, genau. Und dann bin ich schwanger geworden mit dem Remi. Und beim Remi ist es ganz anders gewesen. Also dort, eben bei ihm ist wirklich, also die Schwangerschaft ist ja schon ein bisschen, ist es manchmal nicht so gewesen, wegen der Hormone und eben der Angst, dass es wieder sein könnte. Aber die Geburt war mega gut gewesen. Er war auch Steißlack gewesen. Ich bin dann auf Frauenfeld und ich konnte ihn können natürlich gebären. Es war eine anstrengende, sehr lange Geburt gewesen. Also ich war fast 2 Tage in der Wehe gewesen, aber es war mega schön gewesen und super und ich habe wirklich all das erleben, was ich bei Milo nicht konnte. Und ich dachte, nein, niemals werde ich jetzt wieder eine Krise haben. Es ist so super. Ich war wirklich mega im Flow. Und eben auch so, ja, beim zweiten Kind mit dem Stillen ist es gegangen. Es hat einfach alles funktioniert. Ich habe gewusst, wie es läuft. Ich habe mich mega wohl gefühlt. Ich bin, glaube ich, nach ja, kaum 2 Tagen bin ich schon heim. Und es war auch schön gewesen. Und ja, daheim war es auch eigentlich mega gut gewesen. Der Dani hatte dann noch 2 Wochen frei gehabt. Aber nachher, als er wieder arbeiten ging, habe ich dann schon gemerkt, eben der Milo ist gerade in die Kinder gekommen. Ich habe dann wirklich immer am Morgen um 6 Uhr aufstehen und ja, halt 9 Uhr machen, anlegen, alles daran denken. Das ist jetzt im Nachhinein, denke ich, das Wochenbett hat noch ruhiger verlaufen. Auf jeden Fall. Und ich hatte nicht so viel Unterstützung gehabt, wie bei Milo, weil unsere beiden Mamis viel mehr arbeiten wie dort und auch nicht mehr so viel Zeit hatten, zum unterstützen, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht schon auch so ein bisschen, ich sage, ich habe auch zu früh zu viel gemacht, auf jeden Fall. Ich habe schon mir auch mal Zeit genommen und geschaut, zum Beispiel am Dienstag war der Milo immer bei der Tagesmutter gewesen, das haben wir gerade so lassen. Und dann habe ich auch wirklich amigs mit dem Remi 2-mal am Tag geschlafen. Aber ja, genau, auf jeden Fall ist dann eigentlich ja, das Wochenbett bald vorbei gewesen und nach 4 Monaten bin ich dann wieder arbeiten, aber mit dem Remi, was ich mega dankbar bin. Aber das ist natürlich dann auch ja, auf eine Art halt mega viel gewesen. Am Morgen zwei Kinder parat machen, mich parat machen, daran denken, was man für das Baby alles mitnehmen muss. Und dann, ja, irgendwie bist du den ganzen Tag im Laden. Mega schön und mega toll, oder, mit dem Kind, aber es zehrt einfach an der Energie. Und dann kommst du heim und hast noch einen grossen und es geht weiter. Und ja. Dann habe ich das sicher 2-3 Monate gemacht, mit dem Remi zu arbeiten. Und ich habe schon immer gemerkt, jetzt ist es langsam ein bisschen viel. Und ich glaube, eben, er wird ja dann auch, also nicht gerade mobil, aber fängt ja dann an, sich zu bewegen, ist nicht mehr die ganze Zeit nur zufrieden in der Trage am Schlafen und so. Und dann habe ich dann angefangen, umzuschauen, wegen der Tagesmami. Ich habe dann auch ihn angemeldet, bei der gleichen, wo der Milo geht. Aber irgendwie habe ich so, ja, ich glaube, ich habe es dort nicht wirklich gemerkt, aber irgendwie, es war schon immer mega zu viel gewesen. Und ich habe gemerkt, so, ich will eigentlich einfach nur meine Ruhe und allein sein. Und ich glaube, das war so eigentlich ein bisschen das Anzeichen gewesen. Aber ich habe es wie so ein bisschen überlegt. Ich habe dann gedacht, ja, es kommt schon alles gut. Wenn er dann bei der Tagesmutter ist, habe ich wieder ein bisschen meine Freiheit. Genau, was ich auch noch muss sagen, der Remi ist sicher sehr ein, ja, einfach ein Baby gewesen, aber für mich ein strenges Baby. Mhm. Im Vergleich zum Milo, der war wirklich der Friede am Anfang. Der konnte Stille anlegen, der hat geschlafen 4 Stunden. Also so wirklich ein mega Anfängerbaby. Also ich hätte es anders auch gar nicht geschafft, ehrlich gesagt. Hat das irgendwie gespürt. Und der Remi, der ist wirklich, der hat auch viel gebrüllt. Ich habe ihn amix, also jeden Abend, ich habe sicher ein halbes Jahr keine Feierabend gehabt. Ich habe den umgeschleppt bis um 11, halb 12. Ja. Zum Glück hat er in der Nacht einigermaßen geschlafen. Ich habe manchmal vielleicht 1-2 Mal meinen Aufstand, schon 3-4 Mal oder so. Aber ja, also das war wirklich eine heftige Anfangszeit. Aber auch mega schön, eben so ein bisschen beides. Genau. Und irgendwie, wo der Remi ja so 6 Monate war, bin ich mal voll krank gewesen. Und dann hat es mich mega zusammengelegt und dann habe ich gedacht, ja, ist jetzt einfach körperlich und bin dann wieder fitter. Und dort habe ich gemerkt, hey, mir geht es sonst auch nicht gut. Ich habe so das Gefühl, hey, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich so, alles gut, du bist jetzt einfach krank. Wenn man krank ist, dann geht es einem psychisch auch nicht so gut. Dann habe ich so gemerkt, hey, mein Körper wird wieder fitter, aber mein Kopf nicht. Mm. Und ich habe wirklich gewusst, ich so, jetzt ist etwas nicht mehr gut, jetzt ist nicht mehr gut. Dann habe ich eben den Meli angerufen. Ich so, Meli, oder ich habe dir geschrieben, ich so, Meli, wie war das bei dir gewesen, wo du hast mich in die Klinik, wie hast du dich gefühlt? Dann hat sie mir natürlich gerade angerufen.
Also du hast gesagt, was hast du mit der Lina gemacht? Du hast mir geschrieben und hast gesagt, Meli, wo du in die Klinik bist, was hast du mit der Lina gemacht?
Ah ja, genau. Weil in meinem Kopf sind dann so Gedanken gewesen, ui, ich kann nicht mehr auf meine Kinder schauen, es geht nicht mehr, ich muss weg oder ich bin einfach nicht mehr fähig. Und obwohl das ja nie so ist, also das ist nie so in der Realität, aber du hast das Gefühl, das kannst du jetzt einfach nicht mehr. Genau, dann habe ich eben Meli gefragt, weil ich gewusst habe, dass sie auch schon in der Klinik war und gedacht habe, sie kann mir da gute Antwort geben. Sie hat mich dann auch mega beruhigt. Mir gesagt, ich soll Zöcken abziehen und ein bisschen auf dem Boden laufen. Das hilft übrigens mega, wenn man mal ein bisschen muss sich erden oder oben runterkommen. Barfuss laufen.
Aber das finde ich jetzt gerade mega, weißt du, es ist ja ein mega Tabuthema, immer noch die postpartalen Depressionen, allgemein so psychische Sachen. Und nur weil jetzt Meli so offen war und über das eben geredet hat und es eben nicht ein Tabu daraus gemacht hat, hast du nachher eine direkte Ansprechperson gehabt und bist einfach nicht ganz alleine mit dem gewesen. Also, weißt, darum ist eben das so verdammt wichtig, dass wir über das reden und dass es einfach enttabuisiert wird. Genau wegen dem. Weil du hast doch dann genau gewusst, hey, ich kann jetzt zu der Meli gehen und sie hat mir sicher einen Rat. Und eben natürlich hat sie dir dann gerade angerufen. Und weißt so, ja, es ist irgendwie einfach, es ist gerade so eine gute Anekdote dafür, warum es eben so wichtig ist, dass wir über das Thema reden.
Ja, mega. Unbedingt. Also ich bin
ganz schnell etwas dazu sagen. Sicher. Eben, weil ich das Netzwerk inzwischen hatte, bin ich der Fähig gewesen, in der Gia zu helfen, dass sie reinkommt. Weil es ist manchmal ja wirklich nicht einfach, heutzutage reinzukommen und Hilfe bekommen, auch bei guten Leuten.
Ja, mega. Eben, du hast mir dann gerade
Spitex zugehört.
Genau, die psychiatrische Spitex Das war mega gut gewesen. Die kommt zu einem heim und redet ein bisschen und, oder hilft dir bei etwas, was du gerade brauchst. Es ist einfach auch, und auch mehr, dass du weißt, hey, es kommt jemand. Und Psychologin ist lustigerweise, haben wir die gleich, die ich schon beim Milo hatte, haben wir dann herausgefunden. Und so bin ich natürlich auch wieder schnell an sie herangekommen. Es war mega gut gewesen. Und ja, ich habe aber dann gewusst, hey, das reicht nicht. Ich habe irgendwie, also ich habe einfach wirklich üble Erschöpfung. Also ich habe einfach nicht mehr können. Ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Irgendwie den Kindern etwas zu essen machen, ist für mich grässlich gewesen. Ich konnte nichts mehr essen, wirklich. Also ich habe irgendwie 20 Kilo abgenommen. Ich habe mich von Quetschis und verdruckter Banane und Bouillon ernährt, so viel ich abgebracht habe. Genau, und dann hatte ich eine Zeit lang keine Milch, weil ich natürlich nichts gegessen habe. Das war auch so grässlich gewesen. Natürlich vom Stress und so. Ja, auf jeden Fall, ich habe dann gewusst, ich brauche noch etwas anderes. Ich muss weg, ich habe das Gefühl, ich muss weg. Oder ich muss meine Kinder weggeben. Und die müssen jetzt irgendwie dabei sein. Also ein Papi haben sie auch noch, aber in dem Moment hat man das Gefühl, ui, nein, ich muss die jetzt irgendwie weggeben und das geht gar nicht mehr. Das sind ganz schlimme Gefühle, die man in dem Moment hat. Genau, und irgendwie, ich bin dann im Internet, ich weiß nicht mehr, was ich eingegeben habe. Ich habe irgendetwas eingegeben, auf eine Seite geklickt und irgendwo zuunterst unten sehe ich einfach Mutter-Kind-Haus, Ita Wegmann, Gempe. Dann habe ich dort drauf geklickt und dann habe ich das gesehen. Das ist ein Haus im Solothurn, beim Baselbiet. So ein Bauernhaus, wo 4 Zimmer hat und die betreuen eben Frauen, die Erschöpfungszustände haben, postpartale Depression, einfach alles so ein bisschen in diesem Rahmen. Und es ist mega schön, es ist wie ein Zuhause, es hat einen riesen Garten, es ist mega in der Natur. Genau, ich habe das gesehen und ich habe gewusst, ich muss dorthin. Ich habe einfach gewusst, ich muss dorthin. Das Problem war schon, dass das natürlich nicht von der oder sicher nicht ganz von der Krankenkasse übernommen wird, weil es halt nicht an ein Spital angehängt ist. Es ist zwar von früher hängt es mit einer Klinik zusammen, das ist so eine anthroposophische Klinik, aber weil es nicht ganz zusammen ist, muss man einen grossen Teil selber finanzieren. Mhm. Aber ich habe gewusst, ich mache alles, damit ich dort hin kann. Und ich habe es dann auch geschafft mit Stiftungsgeldern. Also jede Mutter, die dort hin will und Hilfe braucht, die kommt sie auch über. Also man kann auch gehen und die Finanzen sind noch nicht geklärt. Sie nehmen wirklich alle auf. Und das ist... Also ich habe dann... Genau, man darf die Kinder natürlich mitnehmen. Ich konnte mit dem Remi gehen. Ich hätte auch den Milo mitnehmen. Habe dann aber eben mich entschieden, den Milo daheim zu lassen, weil er ja schon im Kinski ist und ihm eh wahrscheinlich langweilig gewesen wäre und ich ihn nicht habe aus dem Umfeld rausnehmen und es hat dann alles geklappt mit Hüte und so. Ich hätte das nie gedacht und dass er dann nicht später arbeiten und in den Kinski tun. Und ich muss sagen, das ist, ich würde fast sagen, ja, eine der besten Zeiten in meinem Leben gewesen dort oben. Also wirklich, das war mega, mega krass gewesen. Positiv, aber also ich habe dort wieder wirklich ja, zu mir gefunden und es klingt jetzt mega dumm, aber ich weiß, seit ich dort war, ich weiß wieder, wer ich bin, was ich will und ich konnte mich mega aufbauen dort.
Es klingt überhaupt nicht dumm, es klingt mega gut. Und wie lange bist du am Schluss dort geblieben?
Ich habe zuerst einen Aufenthalt von 3 Wochen geplant und bin dann aber noch eine Woche länger geblieben. Genau, 4 Wochen. Ja, und zuerst habe ich dann so gedacht, schon heim und so. Mhm. Aber das
macht auch ein bisschen Angst, oder? So, mega. Wie geht es weiter, wenn ich wieder daheim bin, oder?
Es macht mega Angst, vor allem, hey, eben jetzt bist du in diesem Mutter-Kind-Haus. Klar, du hast ja ein Kind dabei, bist ja nicht einfach allein, aber trotzdem, es wird dir mal abgenommen, es ist immer jemand da, es wird gekocht, du musst vielleicht mal eine Wäsche waschen, einmal in der Woche, aber das ist ja nichts. Dann hast du dann wieder ein Zweites und Kindeskind und das denken und das. Ich dachte, Scheiße, ich schaffe das nicht. Aber ja, es ist dann gut gegangen.
Und darf ich noch fragen, also hast du dort auch so eine psychologische Beratung noch gehabt oder irgendwelche Medikamente? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also du hast eine Ärztin, die immer kommt. Wir haben ganz viel, also du hast Kraniosakraltherapie, wir haben Heilorhythmik gehabt. Es ist halt mehr so ein bisschen auf der natürlichen Basis. Mhm. Aber wenn man natürlich jetzt andere Medikamente gebraucht hat, hätten sie das natürlich auch gegeben. Für das ist ja die Ärztin gekommen, jede Woche. Man hat auch noch so ein bisschen Maltherapie gehabt, man konnte Musik machen, wir hatten rhythmische Einreibungen gehabt, ganzen Körper und die Füße. Es ist eigentlich einfach so, dass der Körper wieder ein bisschen im Fluss kommt. Also sie haben auch sehr darauf geschaut, zum Beispiel, dass es wirklich nur bio gekocht wird, dass ganz gesund gekocht wird, ausgewogen, damit man eben ganz gute Nahrung hat. Ja.
Also die Ärztin hat dann wie so können abwägen, okay, das ist jetzt machbar ohne Medikation, oder es wäre auch möglich gewesen, eben, weil nicht jede Postpartaldepression oder jetzt wie bei dir so die Erschöpfungsdepression kann man ohne Medikament quasi heilen oder ja, da kommt man manchmal nicht einfach so draus aus. Also einfach so, nicht, dass ich das andere jetzt immer schlecht machen will, aber einfach, ihr hättet dort auch die Möglichkeit gehabt. Das finde ich noch wichtig zu erwähnen.
Ja, sicher. Also die Möglichkeit hätte es definitiv gegeben. Ich glaube, soviel ich mich mal erinnere, hat auch eine, die dort war, wir sollen noch etwas anderes nehmen. Also wir haben jetzt nicht genau gewusst, von den anderen was, aber einfach, ja. Ich kann es sonst gerade vielleicht so erklären, eben bei mir ist es beim Remi wirklich Erschöpfungsdepression, Burnout gewesen. Ich sage, ich bin nicht einfach depressiv gewesen wie beim Milo. Dort bin ich wirklich depressiv gewesen und dort habe ich die Medikamente auch gebraucht am Anfang. Aber beim Remi ist es einfach, ich habe Erholung vor allem auch gebraucht, oder? Und darum haben bei mir dort, glaube ich, wirklich auch die natürlichen Sachen gelangt.
Und das so. Wegkommen von daheim, oder?
Genau, weg mal von daheim, weg aus dem Alltag, nicht, eben nicht alles müssen, einfach nichts mehr müssen, oder? Also klar, eben ausser mein Kind versorgen, aber einfach mal in dem behüteten Rahmen sein, aufpäppelt werden, das ist das, was ich, eben, ich habe keine Kraft mehr gehabt. Keine Kraft mehr. Ich habe auch dort habe ich das erste Mal wieder richtig essen. Und ich liebe Essen. Also ich esse sonst mega viel. Und gern. Also es ist überhaupt nicht so. Aber ja.
Und nachher, als du wieder zuhause dann wirklich warst, wie war es dann?
Mega schön. Also ich hätte es mir nie vorgestellt. Ich weiss noch mit der Hausleiterin dort, ich habe 3 Tage vorher, ich habe so gebrüllt. Ich habe gesagt, ich will nicht. Ich dachte, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Es ist alles nochmal hochgekommen. Eben so das Gefühl, ui, nein, ich habe das Gefühl, es verdrückt mich wieder und so. Und sie so, ja, nein, ja, du schaffst das und so. Und dann habe ich so gedacht, mal, hey, doch. Und irgendwann dachte, mal, ich will daheim. Irgendwie, es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, zum heimgehen. Ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt länger da bin, ich muss ja wieder zurück in mein Leben. Und ich will ja wieder zurück, oder? Wenn ich noch länger da bin, ist mir irgendwann langweilig. Es war jetzt gut gewesen, oder? Es hat mega gut da. Und es war dann auch schön gewesen, als ich heimgekommen bin. Klar, es ist gerade wieder anders gewesen und viel, aber irgendwie hat es mir auch angefangen, wieder Spass zu machen. Und ich habe dann wieder mega die Freude gefunden an allem.
Und jetzt, also dann kann man eigentlich sagen, dass du wie durch das nachher aus allem rausgekommen bist, hast du nachher nicht noch irgendwie eine Behandlung gebraucht oder irgendetwas? Oder gibt es jetzt Sachen, wo du wirklich weißt, hey, also ich bin noch bei einer Psychologin oder wo du jetzt extrem darauf achtest? Oder, also das ist wahrscheinlich sowieso, oder?
Ja, also ich bin nachher sicher noch 2-mal zu der Psychologin und Spitex habe ich auch noch 2-mal gehabt. Ich würde aber sagen, das Mutter-Kind-Haus ist wirklich so bei mir die Lösung war. Nachher definitiv der Aufenthalt. Einfach, weil ich meine Kraft wieder schöpfen konnte. Und ja, seit dort bin ich wirklich mega regelmässig am Meditieren, am Yoga machen. Einfach auch, was ich mega gelernt habe, das habe ich die ganzen Jahre, seit der Milo da ist, vernachlässigt, sagen, was ich brauche. Weil das ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Und ich glaube, das dürfen sich alle Frauen noch etwas mehr hinter die Ohren schreiben, dass wir einfach auch mega auf unsere Bedürfnisse schauen, weil die bleiben halt einfach ein bisschen im Hintergrund, wenn man Mami ist. Und einfach anstehen und sagen, hey, ich brauche jetzt eine Stunde und gehe raus. Oder ich muss jetzt schnell anliegen. Das dürfen wir. Und das macht mega viel aus.
Eine von meinen Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, wäre, ob es etwas gibt, was du gerne schon vorher gewusst hättest, ist das vielleicht gerade so etwas, was du jetzt gerade erwähnt hast, was du gerne früher gewusst hättest?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also gewusst habe ich es ja schon. Ich habe es einfach nie gemacht. Ja, mich einfach getrauen und das machen, das hätte ich schon viel früher sollen, auf jeden Fall. Ich habe mich viel zu viel verausgabt für nichts, oder? Und obwohl es auch gar nicht verlangt worden ist, einfach weil, ja, weil ich halt nichts gesagt habe, blöd gesagt, ja. Und was ich natürlich auch gerne vorher gewusst hätte, oder was man halt in diesem Zustand nicht wissen kann, aber dass es immer wieder gut kommt. Auch wenn man so tief im Loch ist und in dem Moment denkt man wirklich, es kommt nie mehr gut, aber es kommt jedes Mal wieder gut. Und ich bin zweimal wieder aufgestanden und das soll auch ganz viele Frauen ermutigen. Und eben, wir hören nachher noch der Meli ihre Geschichte, aber dass es immer wieder gut kommt und auch wieder toll wird im Leben.
Danke vielmals.
Gerne.
Meli, wie du uns vorher schon gesagt hast, hast du 3 Schwangerschaften und 3 Kinder geboren. Magst du uns erzählen, wie es bei dir war?
Ja, ich fange mal an. Eben im 2013, als ich Lena bekommen habe. Ich habe ja vorher so ein bisschen erzählt, dass bei Lena eigentlich alles gut war. Sie war ein absolutes Wunschkind. Sehr liebe auch. Und mir ist es gut gegangen, wobei ich dort schon so ein bisschen Züge hatte, halt von meinem alltäglichen Leben, von meiner bipolaren Störung oder wie auch immer. So ein Wochenbett habe ich nie richtig gemacht. Ich war immer so die Person, die meine Hebamme hat mal so zu mir gesagt, Meli, es heisst Wochenbett und nicht Wochenstuhl. Meli war lieber einfach nur gerade unterwegs gewesen, die ganze Zeit. Lena hat aber damals mich schon ein bisschen gezwungen, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ich habe so die ersten 3 Monate vom 3 bis zum 7 am Abend auf dem Sofa gestillt. Sie halt sonst einfach brüllt hat. Und ich hatte so halt auch mich in die Rolle reinfinden, aber es ist gut gegangen. Wir haben auch noch eine Wohnung gekauft, sind umgezogen als kleine Familie und eben bei dem Dezember bereits wieder schwanger gewesen mit dem Füdi. Von dieser Schwangerschaft habe ich euch erzählt. Er ist am 6. April eine Totgeburt oder eine Stillgeburt gewesen, genau. Ist mega friedlich gewesen. Etwas vom Friedlichsten, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und etwas vom Traurigsten und irgendwie auch Schönsten. Und, von dem Gefühl her hatte ich das genau Gleiche, wie wenn man ein Lebenskind halt in den Armen hat. Weil man hat genau die gleiche Höhe. Ich habe Narkoseschwestern zu Tode geschnurrt, wie es so meine Art ist, wo sie mich in Narkose da haben, zum Ausschaben. Und ich habe dann so gedacht, wieso? Was läuft mit mir? Bin ich nicht ganz normal? Was stimmt nicht? Und ja, wir haben uns dann verabschiedet von ihm und sind heim vom Spital zu der Lena. Also meine Mami und meine Schwester haben auf die Lena geschaut und sie uns auch freudestrahlend entgegengekommen. Und die Gefühle, das ist etwas, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so. Man sagt sich da immer, man muss sich freuen, man hat ein gesundes Kind und die Trauer ist da und man hat eigentlich aber gleich nicht Zeit zum Trauern. Und Trauer ist etwas, das man ja eigentlich auch nicht so zulassen will. Und der ganze Prozess vom Verarbeiten und alles, habe ich jetzt auch müssen lernen, die Jahre von der Therapie, dass ich das viel mehr hätte müssen und bewusst hätte dürfen machen. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich einfach möglichst wieder rennen und vergessen und so schnell wie möglich wieder in einen normalen Alltag. Und ich habe es etwa einen Monat geschafft. Und nach dem Monat habe ich den totalen Zusammenbruch gegeben, den ich vorher schon erzählt habe, wie einem die 14-monatige Tochter entgegenläuft mit den hocherhobenen Händen, freudestrahlend und sagt, Mami, schau mich an, wie ich laufen kann. Und die Mami ist einfach am Boden und brüllt. Und ich hatte natürlich brutal ein schlechtes Gewissen gehabt, ihr gegenüber. Und hat aber gewusst, ich muss Hilfe haben und bin dann zu dem GIA gekommen, was mich betreut haben. Und habe wirklich jeden Tag daran gearbeitet. Die sind immer zu mir heimgekommen und haben geschaut und gemacht und da. Und es war immer so ein U und Aber, wie das auch ein typisch ist für Trauer, für eine bipolare Störung, für eine postpartale Depression. Man hat es dann nicht so benannt. Aber irgendwann im August habe ich gesagt, es geht so nicht weiter.
Also lange Zeit aber nachher eigentlich.
Ich habe mega durchgebissen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen meine Persönlichkeit. Also, sie haben auch immer gesagt, die professionellen Leute. Man merkt es mir eigentlich gar nicht so an, in was für einem Zustand ich sei. Manche andere wären schon am Boden und würde gar nicht mehr machen. Aber ich bin ja gleich noch mit meinen 70%, weil normal laufe ich auf meine 115, 120%. hat sich für mich das mega schlimm angefühlt. Aber ich habe gleich natürlich noch den Haushalt geschmissen und auf die Lena geschaut. Und eigentlich nur die Leute, die mich gut kennt, haben sie in meinen Augen können lesen, weil meine Augen sind eigentlich immer in einem so einem toten Zustand. Aber wenn mich jemand nicht gekannt hätte, haben sie einfach eine Frau gesehen, eine Mutter mit einem Kind auf dem Spielplatz.
Und maskieren ist da sicher auch ein grosses Thema, oder? Dass du es halt gelernt hast, wahrscheinlich auch, das hat jetzt auch schon vor der Schwangerschaft und so, um gewisse Sachen einfach maskieren, oder?
Ja, ja, oder halt einfach einen gewissen Selbstschutz vielleicht auch. Mm. Oder auch von der bipolaren Störung her, das ist so auch so ein bisschen, man kann das relativ gut. Man kann sich selber verarschen und man kann die Leute rundherum verarschen.
Eben, das meine ich mit dem, ja. Genau.
Ja, auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit angeschaut, was es gibt. Und ich habe einfach gesagt, ich lasse meine Tochter nicht allein. Also ich könnte alles machen, was er will, aber meine Tochter lasse ich nicht da. Und dann hat es geheißen, es gäbe eine Klinik in Affolteren am Albis, Mutter-Kind. Aber es sind lange Wartezeiten und so weiter. Und schlussendlich musste ich wirklich fast 3 Monate warten.
Ui.
Also ich hatte auch einmal noch so einen Zusammenbruch gehabt, wo wirklich, also die Gia, die haben das Gefühl gehabt, also ich habe mich umgebracht. Mhm. Ich war wirklich ganz nüchtern gewesen. Und dann haben sie ein bisschen vorwärts gemacht, aber es ist gleich so das ganze System, also ich auch in dieser ganzen Krankenzeit gemerkt, dass manchmal, man kommt wirklich erst Hilfe, wenn es schon fast spät ist.
Ja, und eben bis man es nur schon mal richtig checkt, oder? Und eben jetzt auch bei dir nach 4 Monaten und nachher geht es nochmal 3 Monate irgendwie, bis mal etwas ist.
Es sind halt nur, was sind es gewesen? 8 Plätze für 8 Mamis. In der mehr oder weniger ganzen Schweiz.
Ja, es ist brutal.
Also es ist wirklich, und ich bin ja dabei, ich durfte im November eintreten. Und das war eine riesige Aufregung für mich. Dann endlich hilft es mir, jetzt geht es mir besser und so. Und Lena durfte mitnehmen und sie war schon dort 18 Monate alt. Und bei der Schlussmoment bis im Februar, also 13 Wochen, 14, fast 3 Monate gewesen. Und also, eben, es hat mir das Leben gerettet. Mhm. Wirklich, die waren super dort. Man hatte ein Kinderhort, also Kita. Man hatte Ärzte, Psychiater. Für mich war das Schlimmste damals, dass ich Lena in der Mittagspause ins Bett tun und nicht können mit dem Auto fortfahren oder gehen spazieren oder auf die Leute. Also, die hatten eine Mittagspause dort. Man stelle sich vor, vom 12 Uhr bis um 3 Uhr. Und das war für mich der Horror. Und ich habe brüllen beim Eintrittsgespräch und gesagt, ich will da nicht bleiben wegen der Mittagspause. Mein Kind schlafe nicht im Bett. Lena hat am ersten Tag im Gitterbett geschlafen.
Okay.
Also, ja, wie man es also projiziert, oder, was man selber braucht und wie, was das Kind eigentlich gleich mitmacht oder macht.
Ja. Weil sie wahrscheinlich mehr checken als wir manchmal, oder? Genau. Der Ernst von der Lage.
Genau, ja. Und dann konnte ich eben die können im 15. austreten. Und bin dann wieder auch so in den Alltag gekommen. Aber was Gia vorher so erzählt hat, dass eben die Woche vor, bevor ich nach diesen 12 Wochen Klinik oder so, wo ich gewusst jetzt muss ich dann wieder ins Leben raus, jetzt gehe ich dann wieder zum Paddy heim und wir haben wieder einen Alltag und ich muss wieder einen Haushalt führen in einer grossen Wohnung.
Das ist eben das, was ich vorher schon sagte, das macht hure Angst.
Das ist brutal. Also, und das habe ich aber der Gia auch immer gesagt. Ich habe mit ihr telefoniert, als sie in der Klinik war. Und ich habe immer gesagt, das ist im Fall okay. Aber selber, man hat einfach wirklich, aber man hat eine Panik. Aber in der Klinik haben sie mir gesagt, Frau Walter, wenn sie nicht Angst hätte, wäre es im Fall nicht gut.
Ja, okay.
Genau, das hast du mir dann gesagt am Telefon, das hat mega cool.
Genau, aber es ist dann natürlich brutal, wenn man dann wieder eben zurückkommt. Mhm. Und ich bin dann schon, sie haben dann geschaut, dass ich gerade wieder eben eine Psychologin hatte und nachher auch angebunden war mit meinen Medikamenten und alles und habe mich dann wirklich wieder gut eingliedert, bin wieder ins Leben nie gekommen. Und mein grösster Wunsch war halt nochmal ein Kind.
Mhm.
Also einfach, dass Lena als Geschwister haben und wir noch mal ein Kind und Paddy hat es nicht so cool gefunden am Anfang und wir haben auch rechte Abklärungen gemacht, weil eben, er hat ja auch gesehen, wie es mir gegangen ist und so.
Das macht auch Angst als Partner, oder? Definitiv. Wenn man das alles es macht ja, also er ist sicher wie auch ein bisschen hilflos gewesen, oder hat er dir nicht direkt können helfen im Sinn von, nein, kann dich also, jetzt irgendwie heilen oder so in dem Sinn, oder?
Überhaupt nicht. Also er hat ja wirklich richtig alles gemacht und ist immer für mich da gewesen und hat geschaut und ja, aber schlussendlich war er hilflos gewesen.
Genau, das meine ich, ja.
Ja. Und habe ich da aber Abklärungen gemacht mit dem im Kinderspital Luzern, mit dem Nierenspezialist. Die haben uns den Bericht gemacht und gesagt, eben, was aus der Pfütte gestorben ist und so, wie sie ihn obduziert und so weiter. Und dann hat es dann geheissen, und das bin ich den Ärzten bis heute noch dankbar, dass sie damals gesagt haben, es sei kein Gendefekt, nichts gewesen. Im Nachhinein ist es ein bisschen in Frage gestellt.
Okay.
Aber durch das, dass die damals das gesagt haben, hat der Paddy da gemeint, weil wenn wir irgendwie 1 zu 4 Chance gehabt hätten, dass das nochmal passiert, dann würde es jetzt unseren Elio wahrscheinlich nicht geben. Und so haben wir dann wirklich, das war minutiös geplant, ein vierseitiger Bericht vom Frauenarzt wieder, wenn ich was an Medikamenten absetzen darf und wenn ich was muss nehmen muss,
also wie schwanger werden.
Genau, ich bin dann natürlich noch, habe noch einen hohen Blutdruck bekommen und hatte noch die falschen Medikamente für einen hohen Blutdruck, um schwanger werden. Also völlig.
Ja.
Genau, und auf jeden Fall bin ich dann doch im August 2016 habe ich wieder den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Und wir haben uns mega gefreut. Und haben dann gleichzeitig gerade im September unser Hochzeitsfest nachgeholt. Und dann noch gezügelt im Oktober, als ich die 11. Woche schwanger war. Also wieder ein voller Stress.
Sehr viel, ja.
Genau. Aber es gehört so ein bisschen zu meinem Leben. Und ich hatte so das Gefühl, ja, kein Problem, eben, wir sind auf Wintertour. Nach 10 Jahren Australien, wo ich gelebt habe, das ist easy peasy, ich gliedere mich ohne Probleme. Ich habe nicht mit dem Gubrisch gerechnet und dass ich meine Freundinnen, wo halt alle Stunden weg, wo ich nicht so kann sehen, wie meine Tochter in Kinski kommt und meine Familie und so.
Mm.
Aber ja, ist mir alles im Nachhinein bewusst worden. Genau, die Schwangerschaft habe ich ja schon erzählt, da gehe ich jetzt gar nicht so weiter drauf ein. Und das war eben ein Kaiserschnitt beim Nelio. Und zwar, weil ich so Angst hatte, dass ihm etwas passieren könnte, haben wir ihn auch eingeleitet, obwohl er sich noch frisch, fröhlich in meinem Bauch gedreht hat, weil ich so viel Fruchtwasser hatte. Und währenddem, was wir eingeleitet haben, hat er wieder vom Kopf unten, hat er ihn wieder aufgemacht und so weiter. Und er ist dann am 4. April, 2 Tage vor dem Pfüdi, auf die Welt gekommen und Geburtstag, also der Kaiserschnitt, ich habe nur so ein weisses Ding gesehen, vorbeiflitzen, kein Brüllen, nichts. Und habe die grösste Panik geschoben, dass das halt wieder das nicht geklappt hat.
Ja, klar.
Und bis auf dem, so da gelegen und festgemacht gewesen. Und dann hat natürlich mein Blutdruck von Spinnen und alles. Und dann heisst es, ich müsse aufwachen. Ich habe ihn ganz schnell gesehen, den Elio, und hat geschnaufen und ist gut. Und sie müssen aber jetzt noch ein bisschen schauen zu ihm und so. Und er kann mit dem Papi gehen. Und dann haben sie mich für 5 Stunden in den Aufwachraum geschoben. Und ich habe ihn nicht gesehen. Und nachher, wie Gia schon gesagt hat, von wegen die bei Milo mit nicht schlafen und so, also ich habe dann wirklich fast 5 Nächte durchgemacht. Ich glaube, ich bin nach 4 Tagen mal das erste Mal duschen. Weil ich habe die ganze Zeit nur den Elio auf mir oben gehabt, geblüttelt, gebondet und versucht, dass der stillt. Und es ist einfach, er hat nicht wollen. Und es ist nicht gegangen. Und ich habe aber auch keine Unterstützung bekommen. Oder nicht die ich mir gewünscht hätte. Und bin aber nach einer Woche im Spital bin ich daheim. Und dann haben wir halt, sofort eben medikamentös abstellen, weil ich natürlich einen brutalen Milcheinschuss hatte. Und bin dann so heim, hatte Lena nebenbei noch gehabt, und hat einfach wieder funktionieren. Und, aber nur schon, dass eben das Ziprolex absetzen, was ich vorher gesagt habe, medikamentös abstillen, das ist so,
Heftig, irgendwie.
Genau, nach so einem Monat oder so, im April ist er auf die Welt gekommen, ist relativ schnell gegangen. Ich hatte 2 brutale depressive Phasen gehabt. Und dadurch, dass ich schon sehr lange in Therapie bin und 3 Monate in einer Klinik war und selber sehr reflektiert bin und weiss, um was es geht, habe ich gewusst, Scheibe, das ist überhaupt nicht gut. Und ich hatte ja auch die Medikamente nicht, die ich eigentlich gebraucht hätte, oder? Und habe schon versucht, bei einem Arzt Hilfe zu holen. Also ich hatte einen Zusammenbruch und das hat aber nicht geklappt. Und dann hat es geheißen, 3 Monate Wartefrist bis zu einem Psychologen. Und darum habe ich auch die, wo Gia bei mir am Telefon gebrüllt hat und so, habe ich gewusst, ich muss jetzt, wenn ich etwas machen muss, ist einfach, dass ich ihr irgendjemand zuhebe. Und wenn es mein eigener Psychologe ist, wo er sich schnell annimmt, oder? Weil es ist mega schwierig halt auch, Hilfe zu holen, also sich Hilfe zu holen und jemanden zu haben, der auch gerade Zeit hat. Genau, und dann habe ich den, am 13. September, am Geburtstag von meinem Papi, mich selbstständig in eine Klinik eingewiesen, hier zu Winterthur, mit beiden Kindern im Schlepptau und meiner Nachbarin, weil zu ihr habe ich gesagt, du musst mich jetzt einfach hier zu Winterthur mit hinbringen, wo es mir helfen, weil es geht nicht mehr.
Also du bist, hast dich dann einfach selber eingewiesen, aber zu gewusst, dass sie dich quasi
ich habe gewusst, aufnehmen. Ich muss in eine offene, in eine akute Psychiatrie. Und ich wusste, ich kann meine Kinder nicht mitnehmen.
Ja, logisch, da geht das nicht.
Nein, und das ist, das hat mir wirklich, also ich bin nur vor dem Stationszimmer gehockt und ich habe brüllt um all die Leute herum, die um mich waren. Und, weil ich halt meine Kinder haben müssen. Paddy ist dann das Kind holen. Die Schwiegermutter ist dann gekommen und hat unterstützt. Und ich war da, aber mein Ziel war, wieder auf Affolter zu kommen. Und ich wusste, ich kann mir nicht leisten, wieder 3 Monate zu warten. Weil wenn ich 3 Monate warten muss, dann ist es nicht mehr gut.
Aber du hast in dem Moment einfach müssen handeln. Also auch mega krass, dass du das noch hast können. Weißt, so.
Gut, das denke ich, das ist erstens meine Persönlichkeit, meine Familiengeschichte.
Halt deine Erfahrung, Vater. Wo du, eben, wie du vorhin gesagt hast, du warst auch mega selbstreflektiert gewesen, durch deine Erfahrungen, die du schon halt gehabt hast. Dass du jetzt wirklich gemerkt hast, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter.
Genau. Und ich habe einfach irgendwie versucht, nachdem ich schon beim Arzt war und dort nicht weitergekommen bin, weil halt, es ist halt auch ein bisschen Gefahr, wenn man so ist, wie ich bin. Und meine Persönlichkeit, mir wird nicht so ernst genommen. Mhm. Weil man gut kann, also ja, weil man einfach noch funktioniert. Mhm. Und ich meine, ich habe mir nie etwas antun wegen meinen Kindern und wegen meinem Mann, aber ich habe wirklich dort, bin ich so weit gewesen, dass ich gedacht habe, wenn ich Kinder nicht im Auto hatte, das wäre vielleicht besser. Mhm. Und das macht auch Angst.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Genau. Und dann ist dann doch, haben sie dann innerhalb von einer Woche, habe ich den Platz in Affolter bekommen.
Ah, also, wow.
Ja, das ist schon. Und die haben mich auch dort, die meisten haben mich noch gekannt. Und es war dort noch gemein gewesen, der Norovirus ist umgegangen. Und dann ich ja alles gepackt und dann hat ich mich hergefahren mit der Lena und dem Nelio. Und die Lena habe ich leider Gottes müssen daheim lassen, also die ist ja Kinski. Und wir durften nur ein Kind mitnehmen in die Psychiatrie dort. Und das ist auch, da beiße ich heute noch dran. Und das ist wirklich, das war ganz schlimm gewesen, dass ich sie haben müssen daheim lassen.
Also es ist auch ein Gefühl von, du hast sie im Stich gelassen oder so etwas meinst, wo ja auch wirklich ein grosser Teil ist, gerade was so postpartale Sachen angeht. So die Beziehung auch zum Kind und dass man da wirklich, das habe ich jetzt schon in sehr vielen Artikeln gelesen, Interview, was auch immer, dass man da auch wirklich noch lange dran nagt. Also auch wenn alles wieder gut ist und man wieder alles im Griff hat, ja, die Beziehung zum Kind, obwohl. Und das habe ich auch gelesen, dass es wirklich so ist, dass das Kind nicht in dem Sinn, also es hat deiner Tochter ja nicht geschadet, weißt du, was ich meine?
Nein, also
aber es ist sehr schwierig, das anzunehmen, oder?
Genau, und sie hätte müssen beim Papi bleiben. Mhm. Und sie hat mich dann am Wochenende besuchen, aber ich war am Anfang so zu weg, ich wollte gar nicht heim. Mhm. Und dann hat der Paddy zu mir gesagt, du kannst das der Lina nicht antun. Die macht Strichli am Kalender, du musst heimkommen. Ui. Und ich habe mich heimgeschleppt. Und
also weil es deiner Tochter, ihr ist sie, nicht gut gegangen?
Nein, ja, sie hat halt nicht gut, sie hat mich halt vermisst. Mhm. Und ich habe wirklich, aber sie hat Strichli im Kalender gemacht und ich habe Kraft nicht gehabt, heimzugehen. Und habe mich dann heimgeschleppt mit halt Begleitung und sie hat immer geheißen. Und sie hat mich zweimal am Sonntag schon um 10 Uhr retour gebracht. Und es ist mir nicht besser gegangen in der Klinik nachher, aber ich habe wie auch die Angst, ich habe es nicht mehr hergebracht. Mm. Und wir haben auch eben versucht, das nehmen wir bis heute auch mit. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, oder wie sagt man es in meinen älteren Geschwistern oder meinem Kind. Und bei uns war es so, meine Psychologin damals in der Klinik hat gemeint, eben, Frau Walter, Sie haben einfach die Freude verloren. Und das ist, auf eine Art ist das so etwas Schönes, weil, und das sagt Lina heute noch, und sie hat dort beim Sammy Klaus ein Quartier, meine Mami und der Lebenspartner und der Paddy und sie sind alle beim Sammy Klaus dort gewesen, und Lina ist das letzte dran gekommen, und dann hat sie ihr Sprüchle und alles aufgesagt, und dann hat sie gesagt, am meisten wünsche ich mir, dass meine Mami wieder heimkommt und Freude findet.
Oh Gott, yeah.
Ja. Und
also sie hat das schon sehr viel begriffen. Eben, Mami hat einfach die Freude verloren.
Ja,
und
extrem.
Sie hat das wie auch können.
Es war manchmal fast ein bisschen gefürchtet gewesen, weil ich sie ja vor dem schützen wollte. Weil man seinem kleinen Kind nicht so etwas aufbürden.
Logisch, ja.
Und ich habe dann ihr die Freude gemacht. Ich bin nämlich am Schulsilvester. Das ist da zu Winterthur so ein Brauch, wo alle mit den Kesseln und keine Ahnung, mit Schöpfkellen auf den Pfannen rumbängeln und was weiss ich. Vor den Weihnachtsferien darf ich hier durch die ganzen Quartiere laufen. Ich könnte das nicht von Luzern haben. Und ich durfte heim dürfen. Man hat auch immer noch so Belastungswochenende, wo man schon ein paar Tage länger heim darf und so. Und ich habe genau vor Weihnachten, am 17. Dezember, heim dürfen. Und Lina hatte dort den Schulsilvester. Kübelt da an unserem Balkon vorbei und alle am Johlen. Und ich habe gekühlt wie ein Schloss. Und weil ich so Freude hatte, dass ich wieder daheim sein durfte und für sie auch da sein und nicht nur für Emilio. Genau.
Aber würdest du jetzt sagen, so im Nachhinein, wenn wir gerade so ein bisschen beim Thema bei deiner Tochter sind, das ist nämlich auch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe. Also es ist ja bei dir, also habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, es ist nie auch so gewesen, dass du irgendwie wie kein Gefühl für deine Kinder oder so in dem Sinn gehabt hast. Das hast du auch nicht gehabt.
Also wie Gia schon gesagt hat, also ich habe meine Kinder und meinen Partner, also meinen Mann, die habe ich immer bedingungslos geliebt. Mhm.
Eben, weil das ist auch, ich möchte das einfach nochmal hervorheben, genau. Weil das wirklich so ein Klischee ist, dass man das eben genau nicht mehr kann.
Ich habe nichts mehr gefühlt. Genau. Ich war wirklich tot von dem Gefühl her und bin so einem Loch untergehockt. Aber ich bin wegen dem wahrscheinlich auch so wie eine Löwin gewesen und habe noch so viel geschafft, weil ich genau gewusst habe, ich wollte nie, dass meinen Kindern etwas passiert. Und es war vielleicht auch mein Glück gewesen, dass ich ja, halt doch noch so viel, was weiß ich, in mir drin hatte. Aber ja, ich habe meine Kinder immer bedingungslos geliebt.
Dann habe ich das richtig so rausgehört in dem Fall.
Also ich habe mich nicht mehr können lieben, annehmen, fürsorgen, wie auch immer. Aber Kind und der Mann war ja auch schwierig gewesen, Gefühl zu erwidern noch, aber gleich, also das Wochenende, bevor ich mich eingewiesen habe, sind wir noch in Kyburg rauf, und das vergesse ich auch nie mehr, weil ich bin schon so in einem, es ist so ein bisschen, mein Vater ist damals auch so gewesen, man ist so wie in der Depression, ist man nur noch die Hülle. Und man sieht eigentlich, man nimmt nichts mehr wahr, man spürt nichts mehr, man freut sich auch nichts mehr. Und wir sind dort in dieser Burg und alle hatten Spass und die Sachen zusammengesetzt. Und ich habe mich einfach mitgeschleppt und dachte, ich muss einfach dabei sein. Mm. Ich muss einfach dabei sein. Aber eben die Freude hat man nicht mehr. Und der Partner auch oder auch die Kinder, die spüre ich einem extrem gut. Und für die ist es ja auch, das ist, glaube ich, etwas vom Schlimmsten für Angehörige, wenn ein geliebter Mensch in so einem Zustand ist.
Auf jeden Fall, ja.
Also und für einen selber, weil man kommt irgendwie einfach auch nicht raus. Aber man selber ist manchmal so tot, dass man es gar nicht mehr spürt.
Weil eine Frage, die ich mir eben auch noch aufgeschrieben habe, ist so, ich bin selber sogar in das Klischee reingehört, habe ich mir eben vorher überlegt, weißt, wegen einem Kind nicht können annehmen oder nicht können lieben in dem Moment, oder man hat das Gefühl, man empfindet keine Liebe. Ich habe mir noch so aufgeschrieben, wie sich die Beziehung nachher so weiterentwickelt hat oder wieder verändert hat oder was wieder zum Positiven dazu beigetragen hat. Aber vielleicht magst du gleich schnell beantworten, was du mit deinen Kindern heute für eine Beziehung hast. Bevor wir nachher natürlich mit deiner Geschichte weiterkommen.
Eine sehr innige. Die Zeiten verändern sich von Kindern. Also wenn sie eben klein sind, haben sie das Bedürfnis von, sie stillen, sie schlafen viel oder schlafen eben nicht zur Nacht und so weiter und sind so durch anstrengend. Und wenn sie älter werden, dann haben sie andere Bedürfnisse. Und ich finde das mega spannend. Also ja, und ich muss sagen, Pubertät, ich weiss nicht, ob ich mich so drauf freue. Und man merkt eben auch selber, wie die Kinder einem eben auch ähnlich sind und wie man sich gegenseitig auch triggern kann. Mhm. Und ich glaube, wir sind im Moment so ein bisschen an dem Arbeiten und auch das Loslassen von Kindern, ihnen halt eine Selbstständigkeit geben und das Ablösen und das, wo setzen wir Grenzen und so weiter. Das ist wieder ganz ein eigener Podcast, denke ich.
Aber, genau.
genau. Aber ich würde sagen, also ich liebe meine Familie sowieso und ich bin sehr dankbar, also eben auch Paddy, also wir sind jetzt 11 Jahre zusammen und wir haben recht, nicht nur recht, wir haben mega viel durchgemacht und ich bin mega glücklich, dass ich so einen guten Partner an meiner Seite habe. Genau, da war ja der Weihnachten gewesen, nach der Klinik und der erste Psychologin-Termin eben auch bei der IPW, bei der Poliklinik, bei der gleichen Psychologin wie Gia. Ganz super, super Psychologin, die mich jetzt 5 Jahre begleitet hat. Genau. Und so wieder in den Alltag gekommen und halt eben mit 2 Kindern und so weiter. Achtsamkeit üben, schauen, dass man das, was man halt in der Klinik geübt hat, die 17 Wochen, dass man das ein bisschen anwenden kann. Ein Netz aufbauen in Winterthur und so weiter und so fort. Also, sind sehr interessante, herausfordernde Jahre gewesen, wo ich immer wieder mehr dazugelernt habe. Aber ich bin immer sicherer geworden, weil ich gemerkt habe, es verhebt, es funktioniert. Habe mir auch selber sehr Sorge gegeben. Und habe, gedacht, eben mal arbeiten wäre auch wieder mal schön. Aber ich weiss nicht, ob sich das ergibt und ob mich jemand nimmt. Und habe per Zufall nach der Corona-Pandemie, als ich im März 2020 habe ich eine Facebook-Pause gemacht. Und nach einem Monat Facebook-Pause habe ich so gedacht, ich könnte wieder mal reinschauen. Und bin reinschauen. Und da war so eine 40%-Stelle wie Herz an Herz ausgeschrieben. Da habe ich also gedacht, ja, mal das zum Paddy gesagt, weil ich mich eben ein bisschen absichere, weil ich eben manchmal so ein bisschen Himmelhoch jauchzend und ein bisschen reinschiessend bin. Und dann habe ich jetzt gelernt, dass ich mich eben bei meinem Mann ein bisschen absichere, ob jetzt das ein bisschen euphorisch ist oder nicht. Und er hat gesagt, ja, mach's. Und habe ich mich beworben und habe am 26. Mai 2020 hier angefangen zu arbeiten. Und das war etwas vom Besten, gewesen, was mir können passieren konnte, abgesehen von meinem Mann und von meinen Kindern.
Muss noch erwähnt sein.
Genau, muss noch erwähnt sein. Und habe jetzt in diesen 2,5 Jahren super Teamgespendli, mega viel lernen, bin selber Trageberaterin geworden und es hat mir sicher extrem viel geholfen in meiner Stabilität, in meiner gesundheitlichen Stabilität. Und bin jetzt auf einem sehr guten Weg inzwischen, also eben geheilt kann man ja bei einer bipolaren Störung nie sagen.
Genau.
Aber stabil und so, also wahrscheinlich besser zu Weg wie manche gesunde Menschen.
Ja, das ist, weil du dich auch viel mit dem beschäftigt hast, natürlich, der Therapie. Und man muss ja doch auch sagen, du hast ja gleich postpartale Depression in dem Moment gehabt. Also es ist ja nicht alles nur wegen der bipolaren Störung. Klar ist das wie ein Risikofaktor, dass du das überhaupt kannst überkommen. Aber die hast du doch hinter dich gebracht.
Genau, ich habe gemerkt, es hat ja sehr viel inzwischen eben so mit dem Zyklus, es hat sehr viel mit den Hormonen zu tun. Und gewisse Sachen, die vor 7, 8 Jahren passiert sind, machen jetzt viel mehr Sinn auch und sind eigentlich vielleicht nicht einmal unbedingt eben so krank, sondern halt einfach, wie es ist. Ist noch schwierig zu sagen, aber ja, definitiv eben hormonell halt auch.
Nach deiner 3. Geburt war es, glaube ich, auch wirklich sehr viel, weil du noch gezügelt hast und so ein bisschen, wie du gesagt hast, auch ein fehlendes Netz gehabt hast, also auch zu wenig Unterstützung. Wo man ja auch immer wieder sagt, dass das einer der Risikofaktoren ist. Was würdest du Frauen raten, die jetzt das nicht haben? Wie kann man sich Hilfe holen?
Also ich habe sicher einen Teil davon gemacht, aber es braucht halt einfach ein bisschen Zeit auch. Also ich habe zum Beispiel mich in einem Verein angeschlossen. Das ist immer eine gute Sache. Auch wenn man halt schwanger ist und ein Kind bekommt, ist es ein bisschen schwieriger. Vielleicht in einem Laden, wie jetzt wir einen haben, Herz an Herz, eben mal vorbeigehen und in einer Baby-Lounge etwas trinken, andere Mamis treffen. Das habe ich sicher vermisst. Ich habe gewusst, es gibt ein Familienzentrum, aber irgendwie habe mich ja nicht recht getraut allein. Mhm. Und ich bin ja sonst auch nicht so die Scheuch. Und ich habe auch über das Internet zwei ganz liebe Freundinnen kennengelernt, die da in Wülflingen selber, also in Winti leben. Und gleich, es ist mega schwierig zum Raten. Und du solltest mal und mach mal. Und es dann wirklich auch können umsetzen und auch sich gerade wieder wohlfühlen. Weil Familie und langjährige Freundschaften kann man nicht einfach wieder so herzaubern.
Auf jeden Fall. Und auch wenn man jemanden noch nicht oder erst ein paar Monate kennt, fällt es einem wahrscheinlich schwieriger zu sagen, hey, ich bräuchte vielleicht gerade jetzt im Wochenbett oder so, weil ja doch sehr eine sensible Phase ist. Ja, dass man dann, es fällt dann schwieriger zu sagen, hey, könntest du mir echt helfen oder würdest du echt mal irgendwie für mich mein Baby eine Stunde nehmen, dass ich schlafen kann oder ich weiss auch nicht was.
Und ich habe das natürlich vor 5 Jahren, bevor ich jetzt hier gearbeitet habe, ich habe das ja gar noch nicht so bewusst realisiert. Mm. Also wenn ich jetzt eben jetzt wüsste oder jetzt in dieser Situation wäre, würde ich viele Sachen anders machen. Mm. Aber eben, man kann das Leben nicht retour drehen, man kann vorher schauen und in Zukunft Sachen besser machen. Und meine Mission ist ein bisschen jetzt auch halt, aufmerksam zu sein, anderen Frauen zu helfen und auch da zu sein für andere und eben zu merken, da ist etwas nicht so gut und dann halt herzustehen und schon auch sich abgrenzen können, das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen.
Was können wir als Gesellschaft machen, damit sich das so ein bisschen ändert, dass es eben nicht mehr ein Tabuthema ist und ja, dass man mehr anschaut, miteinander hilft?
Darüber reden. Also es ist mega schwer, ich weiß, aber es ist sicher einer der Gründe von mir, dass ich mich bereit erklärt habe, meine doch sehr persönliche Geschichte jetzt hier gut zu erzählen. Und ich meine, ich war früher so ein bisschen eher so, dass ich es gerade allen nach Kopf gerührt habe. Das ist auch nicht unbedingt die gute Lösung. Also man muss halt schon ein bisschen merken und ein bisschen dosiert damit umgehen. Und dass man sich halt in der, also so ein bisschen vom Ärztlichen her und was weiß ich, dass es eben mehr Plätze gibt. Mhm. Und so weiter.
Ich denke, wenn man jetzt so den Podcast hört, gerade als werdende Eltern, kann einem das auch alles irgendwie ein bisschen Angst machen. Vielleicht könnt ihr als Betroffene auch ein bisschen von dieser Angst nehmen.
Also Angst ist ja immer etwas Positives und etwas Negatives. Ich denke, man sollte nicht zu fest Angst haben davor, weil eben jede Geschichte ist individuell. Und ich meine, in meinem Fall speziell eben ist wirklich, sind viele Sachen zusammengekommen. Und man kann, also ich kenne ganz viele Leute, die nie irgendein Thema hatten, das ich jetzt angesprochen habe. Also es ist Gott sei Dank nicht gang und gäbe, dass es in allen so geht wie jetzt meine Geschichte oder unsere Geschichte. Und ja, es ist schwierig, wie man da eine Beruhigung reinbringt. Aber es gibt ganz viele Schwangerschaften und ganz viele Wochenbett und ganz viele Nachtzeiten von Schwangerschaften, die super gut verlaufen und wo nie ein Thema ist.
Also ich muss sagen, klar, man wünscht sich das nie, aber jetzt aus meiner Sicht kann ich sagen, meine zwei Krisen waren eigentlich sehr bereichernd für mein Leben und ich glaube, die haben auch müssen sein, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und so glücklich auch jetzt darf sein und so viel Neues dazugelernt habe. Und eben, es ist wirklich nicht gesagt, dass das jeder trifft. Wichtig ist sicher gut auf sich schauen in der Schwangerschaft, achtsam sein mit sich selber, sich Zeit nehmen im Wochenbett, so gut es geht, Unterstützung holen, das wissen wir ja alle und wir machen es alle zu wenig, aber einfach, dass wir es auch noch mal gesagt haben. Und gar nicht zu fest, das finde ich einfach als Information nehmen und nicht probieren, sich da irgendetwas dazu zusammenzubasteln oder sich da gross reinsteigen, weil es passiert, was passiert. Es kommt, wie es kommt, aber es kommt immer wieder gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und man lernt aus allen Krisen sehr, sehr viel.
Also, wenn ich schaue, wo ich vor 12 Jahren gestanden bin, oder mit 20, sagen wir jetzt mal, und wo ich jetzt stehe, nach dem Ganzen, was ich erlebt habe, nach diesen Krisen und nach diesen 2 Klinikaufenthalten und so weiter, bin ich wirklich ein anderer Mensch. Ich will nicht sagen, ein besserer, aber ein weiserer. ich habe mega viel gelernt über mich. Es war brutal anstrengend. und immer noch. Also ich meine, man lernt nie aus und man ist immer an einem Punkt, wo man wieder etwas dazulernen kann oder auch mal sagen darf, ja, jetzt ist gut. Ich will es nicht missen, was mir passiert ist, weil es ist ein Teil von meinem oder von unserem Leben. Aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass mir so geht, wie es mir geht. Und es ist auch schön, mal so eine Pause zu haben und einfach so ein bisschen glücklich zu sein und dass es einem gut geht.
Ruhig und auch manchmal ein bisschen langweilig, aber es tut mega gut, oder?
Definitiv.
Hey, ich danke euch zwei vielmals, dass ihr bei uns gewesen seid und über die Themen geredet habt, die teilweise sehr persönlich und auch sehr traurig gewesen sind. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
Danke
vielmals. Gleichfalls.
Das war er, der Hand aufs Herz Podcast zum Thema postpartale Depressionen. Im Herz-an-Herz-Laden oder unter www.herzanherz.ch findest du diverse Produkte und Literatur rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. In den Shownotes findest du den Link zum EPDS-Fragebogen und zum Verein Postpartale Depression Schweiz. Auf dieser Seite findest du ganz viele Infos zum Thema. Falls du dich nach der Geburt von deinem Kind nicht gut fühlst, kontaktiere deine Hebamme, deine Frauenärztin, engagiere eine Wochenbett-Doula oder red mit einer guten Freundin darüber. Auch im Herz-an-Herz-Laden findest du immer ein offenes Ohr und Tipps, an wer du dich wenden kannst. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen in die Welt heraustragen willst, dann kontaktiere uns gerne unter podcast@herzanherz.ch.